Herzlich willkommen zurück bei Stimm dich. Hallo Eva.
Hi Alex, schön, dass wir wieder da sind.
Ja, ich freue mich auch. Und wir haben ja auch noch einen weiteren Gast heute wieder dabei. Und zwar die Jannika. Hallo Jannika.
Hallo.
Hi.
Wir haben uns heute überlegt, wir wollen uns ja mit dem Thema Gesangstechniken noch weiter auseinandersetzen.
Genau, da hatten wir letztes Mal die Folge mit Ole, wo es um Beatbox ging. Und da war ich schon mega fasziniert, wirklich dann zu verstehen im Laufe dieser Folge, wie diese Klänge funktionieren, wo ich sonst vom Hören her immer dachte, so wie zur Hölle kann man das bitte erzeugen? Und so ein bisschen ähnlich geht es mir ehrlich gesagt auch bei Metal. Da hören wir schon mal kurz in was rein. Ich glaube, das, was wir hier gerade gehört haben von der Band Vader, das ist so ungefähr das, was viele von uns vielleicht mit Metal verbinden, wenn wir uns jetzt nicht so wirklich damit auskennen. Ich zum Beispiel bin jetzt persönlich kein Metal-Fan und ich glaube, Alex, ne, wir sind so die Leute so vom klassischen Gesang, die eher so denken, was ist das denn? Ja. Macht man da nicht seine Stimme kaputt? Oder hast du schon so ein bisschen Metal-Bezug?
Also ich habe mal mit 15 Nightwish gehört. Ich weiß nicht, das war so eine Phase und ich fand eigentlich das auch immer ganz schön. Also das war so super, also es war gar nicht so düster, fand ich eigentlich, sondern eher so halt ganz so eine Mischung halt aus Klassik und Rock, und das fand ich in dem Alter super ansprechend. Genau.
Das zeigt auch schon, dass ja Metal einfach ein riesiges Spektrum ist und es da auch voll viele verschiedene Stile und Gesangstechniken gibt in den einzelnen Unterstilen. Und da ist Jannika genau die Richtige, uns da so ein bisschen heute durchzuführen. Jannika, willst du vielleicht erstmal erzählen, was du selber für Musik machst? Welche Art von Gesang in deinen Bands Mollust und dann auch als Sängerin bei Haggard?
Also ich komme ganz ursprünglich tatsächlich komplett aus der klassischen Musik, habe ursprünglich klassischen Gesangsunterricht gehabt, habe auch ganz klassisch Klavier gespielt und bin dann quasi erst, als ich schon ein bisschen älter war, dann in Richtung Rockmusik abgebogen und habe dann mich mit Musik beschäftigt. Eben, der Alex hat ja schon Nightwish erwähnt, von Bands, die eben diese klassische Idee in ihrer Musik mit drin haben, das aber weiter kombiniert haben. Und das hat mich sehr fasziniert. Und was denke ich dem Metal, wenn man, sage ich mal, klassisch singt, gut steht, ist, dass sowohl eine klassische Gesangstechnik eine sehr kraftvolle Stimme erzeugen kann und auch eben harte Gitarrenmusik sehr laut, sehr expressiv ist, und das war für mich dann irgendwo der Ausgangspunkt zu sagen, das ist eine coole Kombination, da kann man sich voll reinlegen und dann knallt und scheppert alles rundrum zu und es gibt eine unglaubliche Energie, und da bin ich dann gestartet, und das ist auch das, was ich in meinen Bands am meisten mache. Ich singe tatsächlich primär klassisch, aber in Metal-Bands sozusagen, und da gibt es im Metal, ihr habt es gerade schon gesagt, ganz viele Subgenres. Und das, in dem das am meisten passiert, das ist der Symphonic Metal. Und also Symphonic Metal ist im Prinzip alles, was so ein bisschen klassische Einflüsse mit Metal verbindet, was oft orchestrale Klänge hat. Es muss nicht immer eine streng klassische Gesangstechnik sein. Das sind auch manchmal Sängerinnen und Sänger, die ein bisschen poppiger singen. Und ich glaube, im Symphonic Metal dürfte auch die Quote der Sängerinnen im Verhältnis zu den Sängern in allen Metal-Untergenres die größte sein. Ja, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Female-Fronted Acts, wie man es dann eben auch oft nennt.
Mhm. Alex,
und hast du dich dann, ja, also hast du dich dann quasi auch daraufhin so ein bisschen weiter ausgebildet? Also war das dann so, dass du nach deiner klassischen Gesangsausbildung dann nochmal so eine, ich könnte mir vorstellen, dezidierte Metal-Ausbildung quasi gemacht hast, damit du da switchen kannst? Oder ist es dann so, dass du tatsächlich nur diese klassische Ausbildung nutzt und die verbindest mit dem Metal aus den, aus dem Orchester?
Also meine stimmliche Ausbildungsbasis ist und bleibt die Klassik. Alles Weitere ist ein bisschen ausprobieren, Neugierde, was aufgeschnappt haben und alles Mögliche einbauen, was einen so vor die Flinte gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch kein so unüblicher Ansatz bei den Metal-Sängern. Nicht jeder, der sich vor ein Mikrofon stellt und dann guttural singt, nimmt erstmal 5 Jahre Unterricht, bevor er das tut. So, also ich denke, es ist auch ein sehr stimmlich explorierendes Genre in vielen Teilen, was natürlich nicht immer gesund ist. Also da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und auf sich Acht geben. Aber ja, das ist bei mir definitiv auch so gewesen, dass ich viel einfach ausprobiert habe, mir von anderen Sängern Sachen abgeschaut habe, um mich da noch ein bisschen zu erweitern. Aber ich würde sagen, auch was ich auf der Bühne mache, ist zu 80% klassischer Gesang und es sind dann nur immer so mal so kleine Ausflüge irgendwie noch, wo ich für das Stück empfinde, dass es sich noch passender einfügt.
Was ich mich gerade auch schon gefragt habe, als du gesagt hast, dass es so schön kräftig ist mit den starken Gitarren, die so laut sind, dass du quasi da auch drüber schallen musst, wie es ja in der klassischen Gesangsbildung auch so ist, da ist ja der Sinn der Sache, dass man unverstärkt singt. Jetzt beim Metal singst du aber ja schon verstärkt, ja auch natürlich auf riesigen Bühnen, bei großen Festivals oder so. Was macht es für einen Unterschied für dich, mit dem Mikro zu singen? Musst du dich da noch ein bisschen zurücknehmen oder muss die Technik einfach das Mikro ein bisschen runterdrehen?
Es kommt drauf an, wenn man eine gute Mikrofontechnik hat, dann benutzt man seinen Arm. Also indem man halt einfach, wenn man genau weiß, man haut jetzt den mega lauten Ton raus, dann nicht in dem Moment gerade das Mikrofon sich halb in den Mund steckt und ihn dann eben so ein Stückchen vom Mund wegnimmt, um damit dann quasi ein bisschen entgegenzusteuern. Ein bisschen was macht aber auch die Technik. Man kann ja verschiedene Effekte auch auf die Stimme packen, zum Beispiel einen Kompressor oder einen Limiter, die dann eben dafür sorgen, dass die gröbsten Ausflüge an Lautstärke so ein bisschen schon mal technisch abgefangen werden, ohne das jetzt ganz im technischen Detail zu erklären. Aber um halt einfach so ein bisschen den Tonmann und das Publikum für Überraschungen zu bewahren und halt auch idealerweise hat man dann natürlich auch noch einen fähigen Tonmann davor sitzen, der auch genau weiß, okay, an der Passage singt die gute Dame halt einfach immer deutlich lauter als überall anders und der dann auch mal den Finger am Pegel hat und ein bisschen nachhilft. Das ist für mich insbesondere dann nötig, wenn ich mit einem Headset singe, weil ich dann eben meinen Arm nicht benutzen kann, weil das Mikro fest ist.
Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal was an, oder Alex, willst du noch was vorher fragen? Oder
sollen wir mal ein Beispiel von Janika reinhören?
Ja,
gerne.
Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Einen Moment. Wir hören uns jetzt mal was von Mollust an. Und zwar Voices of the Dead, wovon ich jetzt schon einen Ohrwurm habe, weil ich es mir heute schon ein paar Mal angehört habe.
Also was mich vor allem interessiert, ist halt die stimmliche Entwicklung. Also was nimmst du sozusagen oder was hast du jetzt mitgenommen aus dem Metal-Gesang, was dir vielleicht auch in der klassischen Stimme hilft? Weil man hört ja schon, du gehst ja auch eine ziemliche Range durch und kannst ja wahrscheinlich von Growling oder also welche mit, also oder würdest du dir die Frage nochmal neu formulieren. Würdest du dir manche von den Techniken, die es im Metal gibt, auch mehr im klassischen Gesangsunterricht wünschen? Oder hast du so Erfahrungen gemacht, die dich weitergebracht haben?
Also ich denke, die große Gemeinsamkeit aller Gesangsstile ist einfach, dass man den Atem gut drunter haben muss. Und die zweite Hausaufgabe ist, immer drauf auf den Körper zu hören und zu schauen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und sobald man merkt, okay, es tut mir irgendwas im Hals weh, es fühlt sich irgendwas komisch an, dann ganz vorsichtig und mal gucken, was man da treibt. Und ich denke, dieses gesunde auf sich schauen kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Aber das ist sicherlich auch eine Sache von Gesangslehrer zu Gesangslehrer. Aber ich habe sehr oft in meiner Erfahrung dann so, sage ich mal, technische Anweisungen bekommen, aber weniger ein achte mal, was da passiert oder horch mal in dich hinein. Und ich glaube, das ist was, was mir generell, ganz unabhängig davon, was ich singe, am meisten geholfen hat, diese ganz gesunde Selbstbeobachtung, womit schade ich mir und womit oder und wo merke ich quasi, dass ich auch das 3-4 Stunden machen kann und ich habe danach keine Heiserkeit, muss danach nicht rumhusten und dann weiß ich, okay, ich bin nicht auf dem Holzweg. So.
Mhm. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass im Symphonic Metal das am häufigsten vorkommt, dass es Sängerinnen wie dich gibt, oft dann eben auch Female-Leadsängerinnen, die ja melodisch und mit klassischer Klanggebung, sage ich mal, singen. Hast du da so eine Einschätzung, sind viele von denen wirklich auch klassisch ausgebildet oder gibt es dann auch Quereinsteigerinnen und du hast gegenüber denen vielleicht einen Vorteil mit deiner klassischen Ausbildung?
Also im Symphonic Metal habe ich eigentlich fast nur Sängerinnen getroffen, die in irgendeiner Form vorher Gesangsunterricht hatten. Also das kann unterschiedlich sein, ob die jetzt aus dem Popgesang kommen oder ob die aus dem klassischen Gesang kommen. Aber dass da wirklich Leute gänzlich unbedarft vom Mikro stehen, kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Also da, ich habe da auch schon wirklich einige Leute getroffen, die auch parallel selber aktiv an der Oper singen oder so. Also das ist nicht ungewöhnlich. Ich würde nicht sagen, dass ich damit jetzt eine große Ausnahme bin. Also es ist wirklich so, dass das Ausbildungslevel da tatsächlich recht hoch ist.
Mhm. Wollen wir jetzt vielleicht so langsam zu diesen verschiedenen Subgenres und verschiedenen Techniken kommen? Oder Alex, hast du noch eine andere Frage?
Also, ja, genau. Also diese Subtechniken, die finde ich auch super spannend und die verbindet man ja auch ganz oft mit dem Metal. Oder also was ich mir immer vorstelle, sind lange Haare, tiefe, raue Stimmen, all diese Punkte. Und ich denke, immer kommt die Frage auf, warum machen die sich die Stimme nicht kaputt? Wie kann das funktionieren, wenn man jetzt mal so ein Screaming nimmt zum Beispiel? Und ich habe so ein bisschen durchgehört, also du screamst ja nicht, oder? Also ich habe dich nicht screamen gehört. Aber wie genau funktioniert das? Hast du da, also, oder was sind die?
Vielleicht können wir so ein paar Dinge durchgehen, ne? Also
ja?
Vorhin hast du das schon angesprochen, Janika, subglottal, sage ich das gerade richtig?
Gutturaler Gesang.
Genau das, dann Screaming ist nochmal eine andere Sache. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Womit wollen wir anfangen?
Also ich würde unter guttural erstmal alles subsumieren, was quasi von der normal klingenden Stimme abweicht. Und da gibt es ja einen Haufen verschiedener Varianten von. Da bin ich kein absoluter Experte. Also da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich da viel, viel mehr beschäftigt haben, einfach weil die täglich guttural singen. So, ne? Während ich da halt eben immer nur dran vorbeistolper, weil das meine Kollegen auch machen. Da ist, denke ich mal, das Wichtige, es gibt einige Leute, die verwechseln eine gute gutturale Technik mit einfach nur irgendwie auf den Stimmbändern rumschreien. Und das ist dann natürlich das, wovon man ganz schnell heiser wird. So, das sollte es dann eben nicht sein. Also auch da erlebt man auf der Metalbühne alles, von bis. Wirklich von demjenigen, der einfach sich die Seele aus dem Leibe schreit, bis zu dem, der wirklich seine Stimme absolut trainiert und ausgebildet hat. Und da sehr behutsam sich seine Technik zurechtentwickelt hat. Und gerade wenn man den gutturale Techniken lernt, muss man eben genau wie jeder andere Gesangsstil auch die Atemtechnik beherrschen, damit die Stimme getragen wird. Und dann ist es eben auch noch so, dass man nicht einfach nur auf die Stimmbänder drauf singt, wie man es eben im klassischen Sinne gebraucht, sondern dass man eben auch mit den Taschenfalten zum Beispiel singt. Die sitzen über den Stimmlippen, soweit ich das weiß. Also unser Lokopäde kann da vielleicht noch was zu sagen, zur Anatomie. Und dann eben dadurch auch diese raueren oder raspeligeren Sounds zum Klingen bringen kann. Und das eben auch auf eine Art und Weise, womit man sich seine Stimmbänder nicht beschädigt. Das zweite Zweite, was zu diesen gutturalen Techniken zu sagen ist, die sind leiser, als wenn man einen klassischen Sänger daneben stellt. Die leben sehr davon, dass man eben nah am Mikro ist, dass es kompressiert wird und dass es ein Tontechniker entsprechend aussteuert. Wenn man so mit diesen gutturalen Vocals versuchen würde, regulär gegen einen Opernsänger gegen anzusingen von der Lautstärke, das würde definitiv auch nicht funktionieren.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu der Band, die wir eben gehört haben?
Das ist die Moborgir und das ist Black Metal und damit, sag ich mal, eines der, ich würde es mal sagen, gerüchteweise finstersten Genres, eben weil sie sich etwas antichristlich orientieren, weil sie sehr schnell sind vom Tempo und weil sie eben eigentlich durchgängig diese sehr verzerrten Stimmen benutzen. Und Chakrat, der Sänger von dem Moborgir, der ist auch sehr bekannt in dem Genre.
Hm. Also was
ich glaube, kein Black Metal-Hörer wird ihn nicht kennen, glaube ich.
Was ich auf jeden Fall merke, ist, also wenn ich jetzt die Stimme so ein bisschen höre, dann merke ich schon, dass die geht weit nach hinten, sie ist sehr trocken und also das spricht auch wieder für so eine Taschenfaltenstimme. Nur ganz kurz zum Einordnen ist es ja so, dass wir die Taschenfalten ja quasi kaum oder nie als Stimmorgan nutzen. Das erfordert einen enormen Druck darüber und eine große Technik, quasi nicht die Stimmlippen zuzupressen und sondern nur die Taschenfalten und die Stimmlippen relativ entspannt zu lassen, damit halt nicht so eine Überforderung kommt. Und das hört sich sehr weit nach hinten und sehr eng und relativ trocken an und kann dadurch natürlich auch nicht diese Lautstärke machen, wenn man sich vorstellt, Ziel von einer lauten Stimme ist ja immer viel Freiheit, viel nach unten gehen, viel, also Kehlkopf quasi runterhalten, locker halten. Und das verbunden mit diesem Growling, was ja die Taschenfalten anspannen muss, erklärt das auch so ein bisschen stimmphysiologisch, warum wahrscheinlich dann diese Techniken auch fast oder ausschließlich verstärkt angewendet werden können.
Ich habe da noch eine Frage. Ja. Also wofür sind diese Taschenfalten eigentlich da? Und sind die in dem Fall dann Klangkörper oder sind die das schwingende Element?
Die sind in dem Fall das schwingende Element und die sind ein Schutzorgan. Die dienen genauso dem Schutz, wie die Stimme ja auch. Ja, die Stimme ist ja auch genau das Gleiche, auch ein Schutzorgan. Und die liegen genau darüber, bilden halt quasi so eine Vertiefung und werden vor allem auch als Resonanzkörper im normalsten Falle beim Singen verwendet. Ja, durch diese Vertiefung erhebt sich hier wieder der Raum und wir haben wieder so eine quasi Frequenzaddition oder ja, dass wir quasi eine höhere Lautstärke bekommen, so eine Gainweite am Ende. Da dienen die auch mit, genau. Aber schlussendlich sind es eigentlich nicht, also normalerweise nicht die stimmgebenden Organe oder stimmgebend, taschenfaltengebend quasi.
Habt ihr so eine kleine Mini-Übung jetzt in dem Moment schon mal, wie man das so ein bisschen ansteuern kann, damit man sich das besser vorstellen kann?
Also ich weiß, dass Anfängern oft auf den Weg gegeben wird, sich über Seufzen dem zu nähern. Also so ein lautes Aufhören, so dass man darüber quasi sich da hinarbeitet, so als allerersten Schritt, um das dann möglichst locker im Hals alles zu lassen und dann immer mehr quasi diesen Stimmanteil hereinzubekommen.
Okay, also eher so ein tieferes, nicht so ein sondern so ein...
Genau, und dann eben auch möglichst nicht so ein mit der ganzen Stimme, sondern dass man das dann eben möglichst rauslässt, diesen klanglichen Anteil, sondern dass es möglichst stimmlos wird.
Wie spannend, okay. Dann hast du noch ein Beispiel mitgebracht, Janika, aus dem Power Metal, das ich jetzt auch mal kurz anspiele. Okay, also hier haben wir jetzt auch einen melodiösen Gesang, aber eine ganz andere Technik als die, die du verwendest. Was haben wir da gehört, Janika, und wie würdest du das stimmtechnisch beschreiben?
Genau, also das ist der Fabio Lione gewesen. Der singt oder sang bei Rhapsody zunächst. Dann ist er jetzt bei Angra unterwegs. Ab und an machen sie auch noch mal so Rhapsody Reunited, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist eine italienische, also Rhapsody ist eine italienische Power-Metal-Band. Und es ist eigentlich für den Power-Metal ein ganz typischer Gesang, dass dieser eher hohe Männergesang dort vorhanden ist, der sehr kraftvoll ist, aber eben trotzdem nicht klassisch klingt, sondern eben eher eine modernere Technik hat. Er könnte quasi auch eigentlich an einem Musical House teilweise singen, von einer Technik eher
schon. Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert gerade, ja.
Gerade wenn man ausgebildete Musical-Sänger hat, dann belten die oft das. Also sie, also bei der klassischen Stimme ist es ja so, dass man im Prinzip, also wenn man die Stimmlippen hat und sie ganz normal in der Bruststimme schwingen die kompletten Stimmlippen. Und wenn man jetzt in der klassischen Gesangstechnik hochgeht, dann nutzt man die Randstimme, also kleinere Teile der Stimmlippen. Und das macht man deswegen, weil je schneller das Schwingenintervall sozusagen wird, desto höher der Ton wird, dann irgendwann die komplette Stimme immer schlechter nachkommt sozusagen. Und das macht auch diesen anderen Klang, den man kennt. Jetzt kann man aber auch versuchen, die Bruststimme noch ein bisschen mehr nach oben zu zwingen, um quasi noch einen größeren Anteil schwingen zu lassen. Und das ist halt das, was dieses Belten mehr ausmacht, dass man eben diesen bruststimmigeren Klang noch weiter nach oben trägt, damit es eben nicht dieses, ich würde es mal etwas ruhigere, klassische vom Klang bekommt. Und deswegen klingt das auch ein bisschen angestrengter. Der Nachteil an der Technik ist, dass man auch nicht ganz so hoch kommt wie mit einer Opernstimme. Der Vorteil ist aber, dass man eben nicht diesen klanglichen Bruch quasi hat, den dann eben diese Opernstimme hat, dass man da eben in diesen anderen Klang geht.
Benutzt du das selber auch manchmal? Machst du selber auch manchmal Belting oder gar nicht?
Ja, das benutze ich selber auch. Also gerade wenn es irgendwie einen, man muss es ja auch nicht schwarz-weiß benutzen. Ne? Es gibt ja auch so das sogenannte Mixed Belting, dass man nicht 100% das nach oben ziehen muss. So, je nachdem, wie das im Stück gerade für mich am besten klingt, färbe ich es ein bisschen mehr klassisch ein, ein bisschen mehr in den Belt ein. Oft ist es irgendwas in der Grauzone dazwischen.
Und wie fühlt sich das für dich? Also ist es dann vom Registerwechsel? Also spürst du das dann weniger oder ist es irgendwie mehr drin? Also wie funktioniert das quasi, dass du die das so einmischst? Also wie fühlt sich das an? Ist es dann, dass du lockerer lässt? Oder also für mich ist es ganz schwierig zu verstehen irgendwie.
Für mich klingt oder fühlt sich der Belt angestrengter an als die klassische Technik. Und ich versuche dann so einen Mittelweg dazwischen zu finden, dass ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das anatomisch korrekt ist, aber vom Gefühl her ein bisschen weiter den Hals mache, ein bisschen weiter nach hinten gehe vom Stimmsitz irgendwie, dass es sich ein bisschen runder einfach anfühlt, als wenn ich jetzt noch stärker in die Beltrichtung gehe. Der Belt fühlt sich für mich mehr geschrien an.
Okay, also du wirst enger quasi. Also das, während du im klassischen Gesang quasi eher weiter bleibst und also diese Weite hast im Hals, würdest du im Belting eher sagen, du wirst enger verlagerst den Stimmsitz weiter nach hinten. Könnte das passen?
Beim Belten würde ich ihn mehr nach vorne legen, tatsächlich.
Auch nasaler, ne?
Nach vorne.
Ja.
Okay.
Ja. Ich kenne das auch vom Jazzgesang, dass man, ja, also ich kenne das von Stücken bei mir so im Jazzgesangsunterricht, dass ich manche Stellen eigentlich super auch belten könnte, aber oft traue ich mich beim ersten Mal nicht. So bei den ersten paar Durchgängen gehe ich da dann immer in die Kopfstimme. Und dann irgendwann merke ich aber, hey, das kann ich eigentlich locker auch noch brustig nehmen. Aber es ist bei mir oft so eine Kopfsache, weil ich immer mir auch so einrede, ich habe doch so ein Limit bei der und der Tonhöhe, da ist dann Schluss mit der Bruststimme, aber eigentlich geht da meistens wahrscheinlich noch viel mehr.
Das hat man aber muss sich ein bisschen trauen. Die größte Gefahr ist, denke ich mal, das betrifft aber auch die klassische Gesangstechnik, dass man dann sagt, uiuiui, das ist ganz schön hoch, ich bin mal zu vorsichtig. Und dann ist plötzlich der ganze Atem weg und dann versucht man das nur noch aus dem Hals zu machen. Und dann geht es natürlich ganz schnell aufs Material und wird ungesund. Und da muss man sich selber so ein bisschen überreden, dann da über seinen Schatten zu springen und dann quasi den Ton auch ein bisschen mehr vom Gefühl her rauszuhauen, so dass man sich nicht selber an der falschen Stelle klein macht sozusagen, nämlich an der Atemstelle.
Könntest du das mal irgendwie, also so ein bisschen vormachen? Also wenn du jetzt, also oder hast du eine Übung für den Anfang, wenn man das quasi mit einbauen möchte?
Also was ich als gute Übergangsübung finde, ist so ein yeah, dass man halt das so ein bisschen nach vorne rausknallt und sich traut und dann halt eben auch, und man kann das ja auch ganz weich machen, so ein dann hat man ja einen klassischeren Klang und mit diesem, also das O eignet sich mehr für den klassischen Klang von der Formung und das E eben mehr für diesen bältigeren Klang. So, natürlich sollte man idealerweise am Ende mit jedem Vokal irgendwo hinkommen, aber als allererste geradlinige Übung legt einen der eine oder der andere Vokal das ein oder andere erstmal etwas näher.
Kannst du die beiden mal im Wechsel machen? Also einmal klassisch, einmal belting, dass man das mal hört? Ja, ja.
Gleichen Töne, aber anderer Klang. So, ne?
Man hört halt voll diese Gehenweite durch, ja? Also das bei diesem, bei dem operalen weiten Klang und dann das andere ist wirklich ein, also fast unten am Mundboden irgendwo ein zusätzlicher Schwingungsfaktor, den man sonst eher noch weiter zurückverlagert hätte im klassischen Gesang. Also sehr cool, irgendwie die Mischung aus beiden zu nutzen. Mhm. Und ja. Wo hast du also, das, also seit wann nutzt du das? Also seit wann ist das so bei dir, die...
War das dann was von diesen, du hast ja vorhin gesagt, du hattest so 80% klassisch Gesang, war das dann eins, was von diesen 20%, die du selber so reingemischt hast?
Ganz genau. Also ich habe meine stimmliche Ausbildung, also ich habe die ganze Kindheit schon gesungen, aber so richtig, dass ich mit Unterricht und allem drum und dran mich wirklich gut ausgebildet habe, das ging 2003 bei mir los. Und dann habe ich locker 5, 6, 7 Jahre irgendwie wirklich voll klassisch und auch voll darauf konzentriert mich. Und danach habe ich dann angefangen, dann auch quasi ein bisschen noch mehr über den Tellerrand zu schauen und auch die Sachen, die ich vorher gemacht habe, ein bisschen mit einzubauen. Ich habe nämlich, als ich als Jugendliche gerne gesungen habe, in einem Gospelchor gesungen. Ich komme nämlich vom Land und da gab es sehr begrenzte Möglichkeiten, seine Stimme in irgendeiner Form zu benutzen. Und wir hatten damals in unserem Dorf einfach eine tolle Kirchenmusikerin, die dann da mit super Engagement uns da an den Gospelgesang rangeführt hat. Und das hat ja auch eben eher diese Belting-Komponenten. Und von daher habe ich da so ein bisschen quasi noch so Dinge im Hinterkopf gehabt und habe dann mal irgendwie so, ja, dann angefangen rumzuprobieren, rumzumischen und dann eben auch mich angefangen in Richtung Bands zu orientieren und zu schauen, was will ich denn eigentlich? So, was das nächste war mir für mich zum Beispiel auch die Konsonantenformung. Also im Klassischen singt man ja eigentlich immer ein gerolltes Zungen-R und das klingt also, und so ein R klingt halt nicht unbedingt bei jedem Metal- oder Popstück angemessen. Das klingt dann manchmal sehr künstlich und lustig und von daher habe ich mir dann auch irgendwie dann irgendwie erstmal das Hals-R zu rollen gelernt, dass das, weil man das einfach auch dann manchmal cool einsetzen kann, so als Effekt, weil das normale R ohne Rollen quasi manchmal einfach verschwindet im Klang und dann so auf diese Art und Weise dann immer so versucht, so ein bisschen, ja, die Sachen in die eine oder andere Richtung zu formen. Oder auch wenn ich das Gefühl hatte, das Stück, das braucht irgendwie was ganz Helles, Leichtes, dann habe ich auch ein bisschen mehr nach vorne gesungen, versucht irgendwie den Klang ein bisschen aufzuhellen, je nachdem, was einfach das Stück brauchte so. Und da auch ganz viel, ja, auf die Emotionen gehört.
Es hört sich irgendwie wie so eine kleine Befreiung an. Also als würde man, also was man, also was ich höre, ist vor allem auch, dass diese technischen Sachen, die relativ feststehend sind, wenn man klassisch singen will, dann sind das und das die Techniken und das muss man einhalten, dass das quasi der Freiheitsmoment quasi dann war, dass man sagen kann, ich kann eigentlich singen, wie ich möchte, es gibt da kein richtig und falsch, was man vielleicht im klassischen Gesang noch eher sagt, dass man ah, du singst zu eng, du singst zu weit nach hinten, du singst zu weit nach vorne, du klingst nasal. Das wird ja nicht als künstlerisches Mittel genutzt, sondern es sollte ja, also Ziel ist ja immer so ein Bel Canto, also ein schöner Gesang, der definiert wurde.
Ja, wobei es auch selbst da im Klassischen dann unterschiedliche Meinungen gibt, was eigentlich der schönste Klang ist. Also wenn man da dann jemanden fragt, der den ganzen Tag konzertante Barockstücke singt, dann wird der zu einem anderen Klangideal kommen, als jemand, der romantische Opern singt. So. Also selbst da gibt es definitiv verschiedene Ideale. Und wenn man dann auch sagt, okay, ich beschränke mich nicht nur auf die Klassikwelt, sondern ich singe mich auch noch quer durch Rock und Pop, dann stellt man ganz schnell fest, es kommt ganz aufs Stück an, was einfach am besten dazu passt. Und da muss man für sich dann die passende Interpretation finden, wo man das Gefühl hat, das passt am besten zur Musik, unabhängig davon, was es da jetzt theoretisch alles für Definitionen gibt. Also für mich ist eigentlich immer die höchste Messlatte, ich möchte mir selber nicht schaden, ich möchte gerne noch ein bisschen länger singen. Deswegen, also das ist für mich so die Grundprämisse, wenn ich merke, das schadet mir, das tut mir nicht gut, das lasse ich. Aber alles andere, ja, wie ist das Stück begehrt?
Und du komponierst ja auch selber total viel. Also ich meine, da kannst du wahrscheinlich dir die Stücke dann auch so auf deine Stimme zurechtschneiden, oder?
Ja, ganz genau. Also ich muss noch ein kleines bisschen auch darauf gucken, was auf den Instrumenten dann spielbar ist. Aber ja, prinzipiell versuche ich dann natürlich schon, nicht permanent in einer Lage zu schreiben, die mir nun so gar nicht liegt.
Ich habe jetzt noch eine Frage, wir kommen auch langsam schon zum Ende, aber so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen oder aus dem Backstage-Bereich geplaudert. Also du hast ja vorhin gesagt, die Leadsängerin, die auch so ähnlichen Stil singen wie du, sind oft oder überwiegend sehr gut ausgebildet. Wie ist es bei den Leuten, die jetzt eher diese anderen Techniken, Growling, Screaming und so weiter machen? Wie ist da deine Einschätzung? Wie viele von denen wissen wirklich, was sie tun? Oder wie viele erlebst du dann auch nach dem Konzert komplett heiser mal hinter der Bühne?
Also das erlebe ich tatsächlich auch durchaus öfters mal. Also das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie groß ist die Band oder wie regelmäßig sind die Leute unterwegs. Und aber generell ist es schon so, dass, glaube ich, im reinen Rock mehr über die Audiodidaktik daran geraten sind. So der klassische Fall, okay, wir haben eine Rockband, jeder kann eine Gitarre oder einen Bass oder Schlagzeug spielen, shit, irgendjemand muss ja auch noch singen. Und einer stellt sich dann vors Mikro. Und dann stellt er irgendwann fest, ui, warte mal, ich bin ganz schön heiser und fängt dann an, Gesangstechnik zu nehmen und Unterricht zu nehmen. Und das ist dann so ein bisschen so andersrum, während dann ja, bei einem klassischen Sänger, das dann oft das eher so ist, dass er dann eine Weile Gesangsunterricht hat und sagt, oh, und jetzt traue ich mich langsam mal auf die Bühne. Und dann mal anfängt, sich irgendwie ein Ensemble zu suchen. Und ja, von daher, also gerade am Anfang habe ich sehr, sehr viele auch gutturale Sänger erlebt, die dann auch wirklich einfach, ja, mal geguckt haben, was rauskommt. So.
Was ja eigentlich auch ganz schön ist, was ja auch so ein unbedarfter Umgang einfach ist, der, also ich glaube, man verkopft es ja auch gerne mal, wenn man so den klassischen Weg wählt und da.
Aber vielleicht da, Alex, auch die Frage an dich, wie sehr kann man sich denn da was kaputt machen? Also wenn man jetzt einfach so anfängt, irgendwie so Klänge zu machen, einfach so drauf los, wie gefährlich kann das sein?
Also ich habe da so uns auch einen Interviewgast, den Herrn Professor Richter im Kopf, der ja auch gesagt hat, die Stimme ist ein Schutzorgan und die Stimme, also man muss jetzt auch nicht behandeln wie ein Wattei, ja. Es ist ja schlussendlich schon viel möglich. Man sollte es nicht übertreiben und man sollte nach einer gewissen Zeit auch sagen, okay, ich brauche jetzt technische Hilfe, therapeutische Hilfe, je nachdem. Aber man kann sich natürlich super gut, ob jetzt Stimmknötchen, wenn man das lange macht und nicht auf seine Stimme achtet, also ganz viel kommt, was auch Janika schon gesagt hat, eigentlich viel Selbstwahrnehmung. Wenn man eine gute Selbstwahrnehmung hat, wird man schon merken, ab wann es nicht mehr geht. Und wenn man die nicht so hat, dann auch vielleicht gute Freunde, die einem sagen, Mensch, deine Stimme, du bist seit einer Woche heiser und irgendwie kommt ja gar nichts mehr, ist auch hilfreich. Ich denke, das Umfeld macht's aus, wenn man aber ja, man kann sich natürlich die Stimme auch vollkommen zerstören damit, wenn man die ganze Zeit auf das Material singt und quasi die Stimme selber als Schreiinstrument nutzt. Das kann dann, ja, organische als auch funktionelle Probleme machen, klar.
Ich denke, es ist auch noch ein Unterschied, ob man einmal im Monat mal so einen Keller-Gig hat oder ob man eine Tour fährt und 20, 30 Tage im Stück jeden Tag wieder drauf singt. Und wenn man dann vom Tag vorher heiser ist, dann vom nächsten Tag noch einen Tag heiser, noch einen Tuck heiserer und dann am dritten Tag noch ein bisschen heiserer und da jedes Mal drauf singt, dann fängt man sich natürlich viel schneller was ein.
Mhm. Ja, voll der gute Punkt. Stimmt.
Und das auch mit der, auch, also das erinnert mich jetzt auch daran, dass man ja professioneller wird. Also der Gag oder der Gig im Keller ist vielleicht noch die kleinste Nummer, aber so eine Tournee zu fahren mit einem Bus und Leuten und allem Möglichen und du bist der Sänger und du musst funktionieren, hat ja auch einen ordentlichen Druck, der da irgendwo vielleicht aufgebaut wird. Ja.
Auf jeden Fall, da muss man auch ein bisschen auf sich Acht geben. Also so Stichwort Alkohol, Stichwort zu wenig Schlaf, so Stichwort Rauchen, da kann man halt seiner Stimme ganz, ganz viele Dinge antun. Und das summiert sich dann bei solchen extremen Belastungen umso mehr. Also da bin ich dann auch, muss ich sagen, lieber mal ein bisschen zu vorsichtig, denn es kann dir durchaus passieren, dass du 5 Nächte in Folge mal so 3-4 Stunden nur schläfst, dass du dann auch noch einen erkälteten Fan gesehen hast, der dann auch noch diesen Virus dir halt fröhlich weitergegeben hat und dann stehst du da völlig übernächtigt und bist angeschlagen und sollst am Abend irgendwie eine sinnvolle Performance abliefern. Und wenn man dann nicht gut auf sich hört und dann nicht zum Beispiel auch sich zunutze macht, dass man vor einem Mikro steht und der Tontechniker dann halt einfach lauter drehen kann und man ein bisschen vorsichtiger und ganz stimmschonend singt, um gut durch diesen Abend zu kommen und seine Stimme so gut es geht über die Tour zu retten, damit man dann eben nicht in der Hälfte der Tour völlig im Eimer ist, dann hat man auf Dauer ein Problem.
Mm. Oh, danke, das sind echt voll interessante Einblicke so aus deiner Erfahrung. Super spannend. Alex, hast du noch eine Frage oder sollen wir so zum Schluss kommen?
Wir können langsam zum Schluss kommen, also aber genau, also vor allem jetzt zur Übung.
Also, wenn ihr ein Gesangsstück singt und euch immer fragt, warum hakt das an diesem oder jenem Ton, es ist ganz, ganz oft der Atem. Und ich habe mit meinen Gesangsschülern oft so einen kleinen Kontrolltrick sozusagen. Und zwar ist das Brrr. Und wenn man dann so eine Melodie singt, keine Ahnung, alle Vögel sind schon da, was auch immer, und merkt, ich habe immer Last mit dem hohen Ton, macht das Ganze einfach mal auf Brrr. Also Brrr. Und dann, wenn man merkt, dass dieses Brrr unterbricht und immer abbricht und nicht so richtig weiter will, dann weiß man genau, ui, da habe ich den Atem losgelassen. Und es ist oft eine ganz heilsame Übung, das so lange zu machen, dass das mit dem Brrr super funktioniert und dann wieder mit der Stimme zu versuchen. Und dann, dann kann sich der Körper nämlich merken, oh, da brauche ich mehr Atem. Und dann nimmt man ein bisschen mehr mit dazu und dann funktioniert das häufig mit den hohen Tönen ein bisschen besser.
Cool, richtig guter
Dankeschön.
Hack. Probiere ich auch cool. mal aus. Danke. Ja, dann vielen Dank, Jannika. Das war super interessant.
Ja, gerne.
Willst du vielleicht am Ende noch einen kleinen Ausblick geben? Bei euch erscheint ja bald ein neues Album, oder?
Ja, ganz genau. Wir sind gerade fleißig dabei, die Musikvideos dazu zu drehen. Also ich habe ja nach dem letzten Album gesagt, das nächste wird kürzer, so ein langes Ding tun wir uns nicht wieder an. Und jetzt ist das irgendwie schon wieder so lang geworden. Also es gibt über 75 Minuten neue Musik demnächst von Molust. Und ja, sobald wir mit den Videos fertig sind, werden wir dann auch so langsam starten, das eine oder andere Stück schon mal als Single zu veröffentlichen, bis dann das komplette Album kommt. Also im August haben wir unser hauseigenes Festival, das Vincent Woods Meet Metal Festival in Leipzig. Da kann man sicherlich ganz, ganz viel davon hören, live und in Farbe, wenn man nicht nur auf die Online-Veröffentlichungen warten möchte. Das wäre also quasi erste Gelegenheit, um ganz viel zu hören. Und ja, in dem Album werden wir uns zu den Planeten aufmachen. Das Ganze nennt sich Mother Universe und wir haben uns quasi alle Planeten und noch ein paar mehr Himmelskörper dieses Sonnensystems, in dem wir hier so kreisen, vorgenommen. Und jeder davon hat quasi ein Stück bekommen, der sich thematisch ein bisschen mit dem beschäftigt, was der ursprünglich namengebende Gott denn so für Eigenschaften und Aufgaben hat und das ein bisschen auf das bezogen, was so in der Jetztzeit passiert. Aber mehr dazu, dass dann, wenn das Album draußen ist.
Und es gibt sogar auch Chorgesang auf der CD.
Oh ja,
weiß ich ganz
war nämlich
zufällig.
Voll dabei. Die weiß nämlich jetzt schon ein bisschen mehr, was da zu hören sein ja. wird, als die meisten anderen Menschen.
Ja, wir packen auf jeden Fall die Infos dazu auch in die Shownotes, ne? Auch nochmal das Datum von dem Festival und so und eure Kanäle, wo man Mollusk folgen kann und auch Haggard. Vielen Dank cool. für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Genau, und wenn ihr jetzt noch zu Hause irgendwelche Vorschläge habt oder andere Sachen, die ihr gerne mal hören würdet oder Themengebiete, dann könnt ihr uns gerne mailen. Und zwar unter stimmdichpodcast@gmail.com.
Genau, wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.